Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 7. Folge spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, mit der neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der DKG, Professor Dr. Med. Henriette Neumeier. Professor Neumeier absolvierte ihr Studium der Humanmedizin und entschied nach ihrer Tätigkeit an der Klinik sich für den Einstieg in die Krankenhausberatung. Berufsbegleitend schloss sie ein MBA-Studium ab. Seit 2019 leitet sie den Masterstudiengang Healthcare Management an der Nordakademie und war zudem seit 2020 als selbstständige Beraterin tätig.
Ja, Frau Professor Neumeier, herzlich willkommen in Berlin. In diesen Tagen starten Sie bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft als stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Geschäftsbereichsleiterin für die Themenfelder Politik und Personal. Kann man sagen, ein lange gehegter Plan und Wunsch geht in Erfüllung endlich bei der DKG?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung heute zum Podcast. Ich glaube, das ist ein tolles Format, jetzt einfach mal ins Gespräch zu kommen. Ein Wunsch ist es auf jeden Fall, zu starten bei der DKG. Ein lang gehegter Plan tatsächlich nicht. Ich fand es eine ganz tolle Herausforderung, ganz spannende Rolle, um die Gesundheitsversorgung der Zukunft mitbewegen zu dürfen. Und das ist auch das, worauf ich mich jetzt freue, mit dem Team in Kontakt zu kommen und zu schauen, wer ist da alles, wer macht da alles dabei mit. Und dementsprechend ist es schon eine absolute Wunschposition, aber von der Planung her, vor allem damals aus dem Krankenhaus 2012, war das etwa in den ersten Nicht-Krankenhaus-Job ging bei der Firma Lofert und Lofert in der Krankenhausberatung, da war sicherlich noch nicht ganz auf dem Schirm, dass es irgendwann bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Berlin einen Job für mich gibt.
Selbstverwaltung ist ja jetzt auch nicht unbedingt in den Augen derjenigen, die mit dem Gesundheitswesen zu tun haben oder ansonsten auf uns blicken. Ich sag mal, die attraktive Situation, wo man sagen würde, Mensch, da ist ganz viel Dynamik, da muss ich unbedingt hin. Selbstverwaltung ist mein Ziel, mein Thema. Trotzdem haben Sie sich dafür entschieden, zur Deutschen Krankenhausgesellschaft zu gehen. Sicherlich auch, um ein bisschen was zu bewegen, nehme ich mal an. Sie sind ja noch vergleichsweise jung, was diese Situation auch angeht. Und Sie haben einiges schon an Erfahrung hinter sich gebracht. Also da ist, glaube ich, auch schon ein persönliches Ziel und ein persönliches Interesse auch dahinter, was zu bewegen an dieser Position.
Absolut. Also das eine Thema, was mir ja über die Länge der Zeit einfach geblieben ist, sind die Krankenhäuser, von der Krankenhaustätigkeit über die Krankenhausberatung, dann später in dem Bereich Digitalisierungsprojekten und Krankenhäuser. Insofern habe ich immer einen ganz engen Kontakt zu Krankenhäusern gehabt und fand diese Systeme dort immer sehr spannend. Viele Menschen sind da tätig und auch eigentlich immer in der Haltung, etwas Positives für Menschen bewirken zu wollen. Und auch wenn Selbstverwaltung vielleicht auch gerade so in der Öffentlichkeit der Bevölkerung gar nicht so ein bekanntes Thema ist, auch dass es dieses Prinzip umgesetzt in Deutschland überhaupt gibt, ist es halt spannend, weil dort vor allen Dingen die Regulatorik gemacht wird, wie die Menschen die Patienten versorgen können. Und wenn die Patienten gut versorgt werden sollen und das nicht in einem bürokratischen Kampf untergehen soll, dann heißt das, dass man dafür kämpfen muss, dass das gut geschieht. Und das ist für mich eine große Motivation, daran zu gehen. Und dementsprechend denke ich, dass gerade die großen Organisationen der Selbstverwaltung eine Verantwortung haben, diese Welt von morgen mitzugestalten. Das bedeutet Digitalisierung, das bedeutet aber auch eine hohe Patientenorientierung, für die ich mich natürlich schon seit längerer Zeit interessiere, auch im Rahmen der integrierten Versorgung. Und an der Schnittstelle mitzuwirken, das ist hochspannend. Und ich glaube, das kann einem gar nicht langweilig werden.
Ich glaube, so ein bisschen, wie Sie das beschreiben, ging mir das damals auch. Ich bin ja auch noch nicht so ewig in der Selbstverwaltung, in der Position jetzt des Vorstandsvorsitzenden, ein Jahr vorher ehrenamtlicher Präsident der Krankenhausgesellschaft. Das, was Sie so beschreiben, aus der Praxis zunächst einmal das zu erleben, was im Krankenhaus passiert, unter welchen Rahmenbedingungen die Krankenhäuser ganz konkret vor Ort auch arbeiten und dann die Chance zu haben, diese Rahmenbedingungen, die man ja manchmal auch als unbefriedigend oder unzureichend oder beengend erlebt, da möglicherweise ein bisschen mitgestalten zu können. Das war zumindest auch bei mir dann letztlich die Motivation zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ich lasse mich darauf ein und gehe diesen Schritt. Aber vielleicht nochmal zurück, Sie kommen ja jetzt nach Berlin. Vom Pass her sind Sie Berlinerin, zurück in die alte Heimat, kann man das so sagen? Oder ist Heimat eigentlich da, wo man aufgewachsen ist?
Also vom Pass her, das stimmt sogar, da bin ich Berlinerin, ich bin gebürtige Berlinerin und kehre somit zurück jetzt in meine Geburtsstadt. Aber das ist das erste Mal, dass ich hier tatsächlich wirklich lebe und freue mich natürlich auch auf diese spannende Stadt, was man dort alles erleben kann und entdecken kann. Kulturell, glaube ich, hat das einiges zu bieten. Eigentlich bin ich aber aufgewachsen in Niedersachsen, in der schönen Stadt Oldenburg, in Oldenburg, wie man so schön sagt, weil es auch noch ein weiteres Oldenburg in Schleswig-Holstein gibt. Und es ist eher ein beschaulicher Ort, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der großen Stadt hier. Aber so das flache Land, die schwarz-bunten Kühe und die Reiterei und so weiter und so fort, dieser kleine Ort hat mich schon auch geprägt. Dort gibt es auch einige Krankenhäuser, mittlerweile sogar eine Universitätsklinik, auf die wir ganz stolz sind, da als Oldenburger. Also insofern nehme ich so die Erfahrung, wie es ist, im vielleicht etwas ländlichen, aber doch so ein bisschen urban, dann doch geprägten Raum in Oldenburg, nehme ich auf jeden Fall auch mit in diese große Stadt und habe da, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Dimensionen erlebt, wo Gesundheitsversorgung passiert, aber auch wo Leben passiert, dass man sicherlich auch noch mal so mitnehmen kann als Erfahrungswelt in die neue Position.
Sie sind ja in eine Familie hineingeboren worden, wo Medizin eine Rolle gespielt hat. Hat das Sie letztlich dann auch dazu bewogen, am Ende auch Medizin zu studieren? Ihr Vater ist, glaube ich, Arzt, wenn ich das richtig weiß.
Ja, also es ist eine recht medizinlastige Familie, kann man sagen. Mein Vater ist Arzt, er ist Gastroenterologe, arbeitet jetzt auch sogar noch im Ruhestand, fröhlich an Gutachten weiter. Also hat mir eigentlich immer vorgelebt, dass der Medizinerberuf ein positiver ist und dass man dort in einer tollen Interaktion mit Menschen etwas bewegen kann und helfen kann. Das fand ich sehr beeindruckend und das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass mein Weg ein Stück weit in die Medizin gegangen ist. Es gibt noch einige weitere Mediziner. Meine Mutter ist ausgebildete Krankenpflegerin und hat auch noch Zusatzweiterbildung gemacht im Bereich der Psychiatrie, was spannend für mich immer noch mal ist als Erfahrungswelt, die sie damit einbringt, hat soziale Einrichtungen gemanagt. Also insofern haben wir da ein ganz breites medizinisches Feld in unserem familiären Raum. Und das hat mich insofern geprägt, dass die Arztpraxis meiner Eltern auch so ein bisschen ein Ort meines Aufwachsens war und die Patienten dort eigentlich auch eher Familienmitglieder in der Frühphase meines Lebens wahrgenommenerweise waren als Fremde. Und insofern eigentlich immer so ein bisschen diese Medizinwelt im Raum stand. Und ich erinnere das noch, irgendwie bei Hausbesuchen meines Vaters mit auf dem Patientensofa gesessen zu haben.
Also es gibt ja so ein paar Berufe und ich glaube, der Arztberuf gehört dazu, der sich leicht vererben lässt offensichtlich. Man hat so den Eindruck, dass das doch ein Beruf zu sein scheint, der ja ein Stück weit auch die Familie mitprägt. Sie beschreiben das ja, das ist kein 9-to-5-Job. Oftmals ist die Arztpraxis im häuslichen Umfeld, selbst sogar im Elternhaus, sodass, wie Sie es beschreiben, man das wirklich ganz hautnah als Kind auch miterlebt. Und das prägt wahrscheinlich dann stärker als zum Teil andere Berufe, die eben fernab des Elternhauses ausgeübt werden, von denen man erstmal erzählen muss, bevor man sie als Familienangehöriger dann erleben kann. Jetzt sind Sie dann nach Ihrem Medizinstudium ja zunächst auch im Krankenhaus geblieben, haben dort gearbeitet. Aber obwohl Sie diese Patientenversorgung sozusagen mit aufgenommen haben in Ihr Aufwachsen, haben Sie sich dann doch am Ende dagegen entschieden, in der Patientenversorgung unmittelbar zu bleiben. Warum eigentlich?
Ich bin ja 2010 mit dem Medizinstudium fertig geworden. Und das war eine ganz spannende Zeit, um in die Medizin zu gehen. Es war so ein bisschen das Hochlaufen der Transformation im Krankenhaus unter den Bedingungen der DRG-Fallpauschalen, die dort eingeführt worden sind. Das bedeutet auch, dass man dann als Student damals, ich glaube, wenn die Medizincontroller das jetzt hören, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, aber da wurde man als Student in der Uniklinik hingesetzt, um Fälle zu kodieren. Ich glaube, den Verlust, der ist immer noch da, den wir damals als unprofessionelle Kodierer da gemacht haben. Aber man hat gemerkt, es tut sich was und es verändert sich was dadurch an der Art und Weise, wie gearbeitet wird und wie auch vielleicht auf Prozesse geguckt wird, wie auf Kosten geguckt wird. Und das fand ich sehr spannend. Und aus dem Medizinstudium heraus kann man das ja gar nicht so richtig nachvollziehen. Da wird man ausgebildet, ganz klar für die Patientenversorgung und ist sehr patientenorientiert unterwegs. Und ich habe mich gefragt, was steht denn jetzt eigentlich systemseitig hinter dem allen? Und häufiger kam bei mir so ein Gedanke auf, könnten wir nicht vielleicht ein paar Dinge auch nochmal anders machen? Warum machen wir das so? Und das zu hinterfragen hat manchmal damals noch, das ist bestimmt heute auch schon ein bisschen anders, aber zu Antworten geführt wie, das machen wir schon immer so. Und das war für mich natürlich so ein Ansporn, mehr rauskriegen zu wollen und sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was gibt es um die Medizin herum. Und da habe ich tatsächlich damals mich differenziert mit auseinandergesetzt und mir überlegt, wie kriegst du jetzt am meisten raus und wie ist jetzt vielleicht ein spannender Weg? Und da tauchte für mich halt diese Firma auf, die spezialisiert war auf Krankenhausberatung. Und gleichzeitig bin ich ein recht wissensaffiner Mensch. Ich hatte auch Lust, noch inhaltlich und wissenschaftlich was dazu zu lernen. Und dann habe ich nochmal ein Studium gemacht. Sodass ich einerseits einen Master Business Administration gemacht habe und dann in der Beratung tätig war und dann einfach tatsächlich ein bisschen was gelernt habe, viele Krankenhäuser auch gesehen habe, auch in Österreich, so ein bisschen auch mal über unsere Systemgrenzen geguckt habe. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass ich die Idee, dass ich Dinge gerne hinterfrage und auch mal gucke, vielleicht gibt es da einen neuen Weg, dass ich das so in dem Raum vielleicht fast noch ein bisschen besser machen kann als in der Assistenzarztlaufbahn.
Erzählen Sie gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen aus Ihrer Beratungszeit. Jetzt ist es ja so, ich kenne das auch aus der Zeit, als ich als Geschäftsführer tätig war. Manchmal muss man ja auch externe Berater ins Haus holen, um das, was man schon weiß, sich sozusagen nochmal bestätigen zu lassen von außen, von Experten, die dann vielleicht mit einer anderen Reputation am Ende des Tages das gleiche Ziel verfolgen, um die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort dann sozusagen zu überzeugen. Haben Sie das auch erlebt, dass man als Berater in eine Situation gekommen ist, ins Krankenhaus, wo eigentlich allen klar war, was jetzt hier passieren muss, aber es fehlte einfach an der Durchsetzungsfähigkeit.
Ich würde vielleicht von dem Begriff Durchsetzungsfähigkeit, darüber könnte man diskutieren, ob es das für mich ist, aber auf jeden Fall ist es ein Kommunikationsthema. Also die tollen Ideen müssen ja auch mal herausdestilliert werden und auch erfragt werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man in ein Krankenhaus kommt, das man noch nicht kennt, ist erstmal eine gewisse Reserviertheit da, weil das sind Berater, das sind Externe. Das ist so erstmal die erste Idee, dass man in einen Dialog miteinander kommt und auch ein Vertrauen gegenüber dem anderen fasst. Was mir natürlich ein bisschen geholfen hat, ist, dass ich als ärztlich ausgebildeter Mensch ein bisschen nachvollziehen kann, was so die Sorgen und Nöte sind vor Ort. Und natürlich, und das ist auch nochmal so ein Punkt, in dieser fachlichen Diskussion mich auch nochmal vielleicht ein bisschen anders belesen kann und auch ein bisschen mehr in dieser Sprache dann drinstecke, die im Krankenhaus gesprochen wird. Das hat eigentlich immer geholfen, um so ein bisschen irgendwann in dieses Fahrwasser zu kommen, dass man miteinander spricht. Und dann, wenn man da mal einen Vorschlag macht und sagt, könnte man nicht das vielleicht so machen, das hatte ich jetzt bei Ihnen analysiert. Wenn man dann eine gemeinsame Vertrauensebene hat, dann tauchen häufig diese ganzen Ideen auf. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Und dann purzelt es aus den Leuten heraus und dann haben sie eigentlich durch diese Gespräche schon einen ganzen Kontext zusammen von Dingen, die man toll umsetzen kann. Also ich glaube tatsächlich daran, dass die Organisation eigentlich verteilt bei sich immer ganz, ganz viel Wissen haben und Ideen. Nur wenn man natürlich ein bisschen frustriert ist, weil man das schon mal gesagt hat und das ist nicht gleich passiert, dann kann das Beratungsprojekt sogar umgekehrt, also von unten herauf, eine Durchsetzungsfähigkeit für spannende Ideen, die in der Fläche der Organisation vorhanden sind, sein. Und das fand ich immer spannend, wenn man das möglich machen kann.
Sind nach Ihrer Einschätzung Krankenhäuser da problematischer als andere Unternehmen in anderen Branchen oder ist das, was Sie da erlebt haben, also sozusagen erstmal die Vertrauensbasis herstellen, das Überzeugen, das Zuhören, das Mitnehmen, ist das eigentlich die Problematik, die man überall erlebt oder sind Krankenhäuser da vielleicht besonders hartnäckig, weil sie sehr hierarchisch aufgebaut sind, weil möglicherweise die Berufsgruppen nicht so als Team zusammenarbeiten, wie man sich das wünschen würde? Oder ist das eigentlich etwas, was man überall erlebt?
Ich glaube, es kommt sehr auf die Führungskraft und den Führungsstil drauf an. Also ich habe tolle Teams erlebt im Krankenhaus, die da gemeinsam irgendwie an den Tisch, also an den runden Tisch zur Diskussion kommen und wirklich tolle Vorschläge machen, tolle Projekte auch selber schon umgesetzt haben, die eine gute Atmosphäre ist, die auch darauf achten, dass jeder zu Wort kommt. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine gewisse Hierarchisierung natürlich auch schon dadurch gibt, dass es eine klassisch berufsrechtliche Institution gibt und das ist der Arzt und der trägt die Verantwortung. Und ich glaube, daraus resultiert so eine gewisse Basishierarchie im Krankenhaus. Der es verantwortet, hat auch das Bedürfnis, ein Stück weit Kontrolle auszuüben. Was vielleicht in manchen Situationen, gerade wenn es mal schnell gehen muss, gar nicht schlecht ist. Aber was ich halt vor allen Dingen in anderen Wirtschaftsbereichen erlebt habe, und das ist vielleicht was, wovon man im Krankenhaus dann auch profitieren könnte, ist, wie viel Teambuilding-Maßnahmen, wie viel Auseinandersetzung mit dem Thema Team und Führungsarbeit es tatsächlich in reinen Wirtschaftsunternehmen gibt. Ich habe dann in den Unternehmen erlebt, in solchen Workshops, dass alle schon so ein bisschen genervt sind von solchen Themen. Auch jetzt müssen wir schon wieder über Change und wie es uns hier im Team miteinander geht sprechen. Ich dachte nur immer, das ist doch ein tolles Geschenk, weil im Krankenhaus ist man halt auch häufig unter Zeitdruck, man hat Dienste und da Zeit zu finden, um solche Sachen noch zu diskutieren, das bedeutet wirklich eine organisatorische Kultur und die muss vorgegeben auch sein von der Spitze des Unternehmens. Wenn es das gibt, dann glaube ich, ist es im Krankenhaus eine ganz tolle Sache. Dass es das überall gibt, glaube ich nicht. Aber es gibt es auch nicht in jedem Wirtschaftsunternehmen in richtig toll. Da muss man auch ehrlich sein.
Das, was Sie da gerade beschreiben, auch das Defizit, was Sie beschreiben an Teambuilding, an berufsgruppenübergreifender Zusammenarbeit, an Führungsdiskussion, an Unternehmens- und Führungskultur, hat ja vielfach dann eben auch seine Auswirkung auf die Frage, ob Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz und ihren Arbeitgeber als attraktiv empfinden. Das ist ja ein großes Thema zurzeit sowieso, aber schon seit vielen Jahren und wird noch viel herausfordernder für die Krankenhäuser werden, das Thema Fachkräftegewinnung. Wir sind ja immer gerne dabei und schieben dann die Problematik auf die Rahmenbedingungen. Es ist zu wenig Geld da, wir haben zu wenig Mitarbeiter, es ist zu wenig Zeit insgesamt. Es ist alles so schwierig, uns fehlen bestimmte Werkzeuge, um noch attraktiver zu sein. So wie ich Sie verstehe, würden Sie aber schon sagen, wir können auch selbst einiges dafür tun, um an dieser Stelle besser zu werden und unter den gegebenen Rahmenbedingungen etwas zu erreichen als Unternehmen. Weil man ja auch erlebt, es gibt unter den gleichen Rahmenbedingungen ganz offensichtlich Organisationen, in denen die Menschen sehr zufrieden sind oder zumindest deutlich zufriedener als an anderer Stelle. Müssen die Krankenhäuser da noch mal stärker in sich gehen, die Krankenhausorganisation? Ist es insbesondere eine Frage der obersten Hierarchieebene oder wie kann man da noch für mehr Aufbruch sorgen? Was glauben Sie, was ist da? Was können wir da vielleicht auch als DKG etwas bewegen oder sollten wir uns da lieber raushalten?
Also ich glaube, man kann ganz entspannt auch mal auf die jüngere Generation gucken. Die fordern ja im Prinzip diesen neuen Katalog an Umgang miteinander, an Hierarchiereduktion ein. Die sind ja ganz bewusst darin, dass sie sagen, gerade jetzt die Studierenden, die ich habe aus dem Pflegebereich, wir wollen gerne auf Augenhöhe arbeiten, wir würden gerne anerkannt sein in dem, was wir an tollen Fähigkeiten und Ausbildung mitbringen. Das heißt, glaube ich, wenn wir uns damit beschäftigen und das rausarbeiten, was dort an Bedürfnis jetzt auch mal aktiv formuliert wird, die Generation davor hat vielleicht jetzt angefangen, so langsam mal mit den Füßen abzustimmen, wo sie es gut findet und angenehm von den Arbeitsbedingungen. Aber die jetzige Generation spricht es ja auch nochmal richtig explizit aus. Also ich glaube, das ist für uns vielleicht so ein bisschen die Laborbedingung oder der zu befragenden Katalog, aus dem wir raus die Anforderungen auch für die Jobs der Zukunft ziehen können. Und ich habe das letztes Jahr erlebt in einem Bootcamp der DGIV, der Deutschen Gesellschaft für integrierte Versorgung, für jüngere Menschen im Gesundheitswesen, gefragt, in welchem System die leben wollen, haben die halt alle Vorschläge gebracht. Die haben gesagt, Führungspositionen, anspruchsvolle Jobs wollen wir gerne haben, aber das muss mit unserem Leben gut vereinbar sein. Und Hierarchie gerne, aber niedergeschrien werden sozusagen in einer hierarchischen Organisation, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir möchten gerne anerkannt arbeiten und da auch gemeinsam in einem guten Ton miteinander arbeiten. Und ich denke, diese Sachen zu transportieren und transparent zu machen, das ist der allererste Schritt. Und dadurch, dass eine Transformation gefordert wird, kommen wir zu dem Punkt, wir setzen was um. Und da, glaube ich, sind schon die organisatorischen Spitzen gefordert. Und da habe ich ganz früh mal im Krankenhaus gehört, Ober sticht unter. Und ich glaube, das ist nicht mehr so ganz der Punkt, mit dem wir gut vorankommen, sondern müssen wir uns hinterfragen. Und das ist die Art und Weise. Und ich glaube, das hängt nicht nur am Geld. Klar ist der Druck, Zeitdruck, Gelddruck nicht hilfreich in einer Organisation, um einen vernünftigen, entspannten Umgang unter allen zu haben. Aber ich glaube, ein Teamwork und ein entspanntes Miteinander wird immer dazu führen, dass man die Bedingungen besser bewältigt. Aber es braucht ein Sponsorship von oben und die Bereitschaft, den eigenen Führungsstil auch anzupassen, transformationaler zu werden und das in die Organisation auch aktiv zu tragen. Und das ist insofern auch eigentlich eine klassische Managementaufgabe, dass das nicht einfach so passiert, dadurch, dass man es sagt, sondern auch mal Zeit allokiert dafür, dass sich Menschen zusammenfinden, um das miteinander zu besprechen. Das ist eine große Investition natürlich von Zeit. Die ist super wertvoll, weil die natürlich auch in die Patientenversorgung gehen könnte. Aber ich denke, diese Zeitallokation, die muss es geben, damit man diesen Veränderungsprozess befördert.
Sie sprechen ja jetzt ein Thema an Personal, was Sie auch persönlich sehr bewegt hat in den letzten Jahren. Bevor Sie jetzt zur DKG gekommen sind, waren Sie ja Professorin an einer Hochschule in Hamburg. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen erzählen, was Sie da erlebt haben und was für Sie sozusagen da auch prägende Erkenntnisse sind, die Sie mitnehmen jetzt in die neue Aufgabe bei der DKG. Dort sind Sie ja auch für Personal im Krankenhaus zuständig. Also wird es dann auch darum gehen, ja, wie können wir uns als Verband nochmal ein Stück weit engagieren, nicht nur für gute Rahmenbedingungen, sondern wo können wir vielleicht auch Impulse geben, um gute Beispiele ein Stück weit in die Fläche zu bringen. Also gerade auch nochmal mit Blick auf das, was Sie zuletzt dort in Hamburg gemacht haben und ja auch weiterhin noch tun. Sie sind ja weiterhin engagiert dort als Professorin. Ist sicherlich interessant für unsere Hörer.
Also vielleicht einmal ganz kurz zu diesem Studienprogramm. Ich durfte das damals in 2019 für die Hochschule entwickeln. Und da geht es darum, in einer Art Y-Modell zwei Gruppen zusammenzubringen. Und das eine sind die Menschen aus den Gesundheitsberufen, das andere sind die Menschen aus den eher betriebswirtschaftlich oder informationstechnologischeren Berufen. Die kommen in diesem Studiengang zusammen und lernen auch gemeinsam. Das ist sozusagen die Grundidee. Das Ganze heißt Healthcare Management, also eine relativ breite, generalistische Ausbildung, aber anhand von sehr modernen Themen. Wenn ich jetzt zwei so diverse Gruppen zusammenbringe, kann man ja sagen, geht das überhaupt? Die sind doch ganz unterschiedlich ausgebildet. Da versteht doch der Arzt noch nicht ganz, was das betriebswirtschaftlich zu bedeuten hat. Der Betriebswirtschaftler langweilt sich beim Thema Marketing. Wie kriegt man das zusammen? Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber das ist genau das, was eigentlich das positive Feedback über diesen Studiengang hinweg bedeutet. Die Studenten sagen mir eigentlich immer, ach, das ist total spannend, was wir da an Inhalten haben. Aber das Beste, was ich erlebt habe, ist die Diskussion mit Menschen, deren Ausbildung ganz anders war als meine. Die aus der Pflege kommen, das sagt dann zum Beispiel derjenige, der im Medizintechnikunternehmen ist, oder die Pfleger sagen, aha, jetzt verstehe ich mal, wie so eine Firma denkt. Und ich habe den Eindruck, dass was da ganz positiv mitgenommen wird in der persönlichen Entwicklung auch jedes Einzelnen, ist dieser Blick über den Tellerrand der eigenen Ausbildung und der eigenen Institution und Organisation. Da ist es übrigens gar kein Problem, wenn selbst Verwaltungsparteien da sind. Mhm. Die überlegen sich dann eher gemeinsam, was können wir für eine These schreiben, in welches Projekt gehen wir miteinander. Also dieses früh gelernte, in der Ausbildung zusammen Probleme lösende Gebiet dieses Studiengangs, glaube ich, eröffnet denen ein tolles Netzwerk und eine offenere Denkweise. Und das ist, glaube ich, das, was da so bei allen Themen wie E-Health und IT und Strategie und so weiter die größte Rolle spielt. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und da fällt natürlich dann auch diese eigene Transformation raus, die ich ja ein Stück weit auch gegangen bin, von der Medizin jetzt in ganz andere Rollen, dass eigentlich alle, die da drin stecken, den Anspruch haben, was zu gestalten und was gerne zu verändern und jetzt so über diesen Studiengang und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen halt für sich dann auch den Weg finden und auch in ihrer eigenen Profession wieder für Weiterentwicklung sorgen wollen. Gerade im Bereich der Pflege zum Beispiel gibt es jetzt ganz viele spannende Masterarbeiten, die angekündigt sind im Bereich Personal. Zum Beispiel zum Thema Führung und Frauen an Unikliniken, übrigens von der großen Universitätsklinik mit gefördert. Also da ist auch schon der Bedarf gesehen, dass ein bisschen was passieren muss. Und auf der anderen Seite zum Thema, wie können Jobbilder in der Zukunft attraktiv sein in der Pflege? Wie kann man diversifizieren? Wie kann der generalistische Beruf tolle Perspektiven bieten, ohne dass ich die Arbeit am Patienten verliere? Also das sind ganz viele innovative Gedanken drin, die ich jetzt so auch gerne mitnehme in die neue Position. Und natürlich, nachdem das bekannt geworden ist, bekomme ich dann auch die Themen dementsprechend noch viel mehr angetragen. Und da kann man ganz viel draus lernen und auch so ein bisschen an dem Puls bleiben der Zeit, was die Nachwuchskräfte angeht.
Was Sie da jetzt beschreiben, klingt ja sehr stark nach einem großen Gestaltungsspielraum, den man haben sollte, nach flexiblen Personaleinsatzkonzepten, nach innovativen Modellen, die auch unterschiedlich sein können. In dem einen Krankenhaus so und in dem anderen vielleicht auch ein Stück weit anders. Natürlich immer mit Blick auf das Ziel, was wir alle verfolgen, nämlich eine gute Patientenversorgung zu organisieren. Diese Flexibilität, diese Fähigkeit und diese Möglichkeit, auch innovative Konzepte, auch Personalkonzepte umzusetzen, stoßen ja aber genau an den Konflikt oder an den Punkt, so erlebe ich es zumindest, der sehr differenzierten, kleinteiligen Strukturvorgaben, die wir auch erleben. Wenn wir uns anschauen, welche Personalvorgaben beim GBA entwickelt werden, um die Voraussetzung zu erfüllen, bestimmte Leistungen dann erbringen zu dürfen. Wenn ich an Pflegepersonaluntergrenzen denke, die ja oftmals sehr starr in Berufsgruppen denken, also nur die dreijährig examinierte Pflege ist da eigentlich die Berufsgruppe oder die Professionalität, die dann Pflege am Bett erfüllen kann. Das sind ja gegenläufige Situationen und insofern kommen wir dann doch möglicherweise wieder zu den Rahmenbedingungen. Wie können wir es schaffen als Selbstverwaltungsorganisation auf der einen Seite für unsere Krankenhäuser diesen Innovationsspielraum auch zu erhalten und diese Fähigkeit auch flexibel Personal einzusetzen und gleichzeitig dem offensichtlich existierenden Anspruch auch gerecht zu werden, dass es auch nicht beliebig wird, dass man also auch immer wieder an der Kompetenz und am Personaleinsatz ein Stück weit festmacht, ob eine Organisation eigentlich gute Arbeit leistet, am Ende gute Qualität bieten kann. Wir haben ja das Problem, dass wir vielfach Qualität nicht an einem Endpunkt im Gesundheitswesen messen, sondern in der Frage, welche Strukturen setze ich denn ein und habe ich, um eine Behandlung zu erfolgen. Also das scheint mir ein Riesenthema zu sein und auch eine aus meiner Sicht im Moment noch ein Stück weit ungelöste Herausforderung. Diese Frage, flexibel zu sein, so flexibel wie möglich, innovativ sein zu können, Gestaltungsspielraum zu haben und gleichzeitig über unterschiedliche Ebenen relativ starre Vorgaben zu bekommen, was den Personaleinsatz angeht.
Also Sie haben das ja eben gerade auch schon angesprochen, das Thema Qualität ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges. Aktuell diskutieren wir bei den Untergrenzen immer so um das allerkleinste Level. Und das hat einen gewissen Ankereffekt. In dem Moment, wo ich eine Untergrenze kommuniziere, würde, zumindest nach dem, was ich in der Betriebswirtschaftslehre gelernt habe und was den Homo economicus angeht, würde jeder danach streben, das im Maximum erfüllen zu wollen. Insofern ist der Grundgedanke, dass man sagt, wir brauchen eine untere Sicherungsgrenze, ja erstmal total sinnig und verständlich. Aber im zweiten Moment führt es eigentlich immer dazu, dass man sagt, das wollen wir nicht reißen. Das heißt, der Anker ist nie da, wo die eigentliche gewünschte Qualität wäre, die man erbringen möchte als Pflegekraft oder als Krankenhaus. Und das macht es den Menschen halt einfach schwer, weil wir dann in eine gewisse Starre kommen und uns nicht mehr überlegen, wie wollen wir denn eigentlich gute Versorgung erbringen. Und eigentlich müssten wir nicht eine Pflegeuntergrenzenverordnung haben, sondern gute Pflegeversorgung. Und das darf natürlich dann nicht der Name allein sein, sondern dahinter muss ein differenzierter Prozess stehen, dass Pflege auch selber definiert im Sinne eines Pflegemanagements. Wie glauben wir denn, dass wir das gut nach Qualitätsparametern erfüllen können und die vielleicht auch mal von Seiten der Pflege gesetzt werden? Es gibt ja Konzepte dazu, auch wissenschaftliche Konzepte, die sagen, dass wenn man ein Pflegemanagement auch einführt, das Qualitätsindikatoren mit beinhaltet, dass man dann auch schafft, Krankenhäuser attraktiver zu machen und dass dann auch die Prozesse folgen und nicht nur sozusagen die starre Strukturvorgabe, wenn auf Station 20a am Morgen 4,5 Kräfte sind, dann wird das schon gute Versorgung sein. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht und zu kurz gesprungen. Es wäre natürlich schön, wenn wir das so regeln könnten, wenn wir uns alle freuen. Und statistisch gibt es sicherlich einen Zusammenhang, dass wir sagen, es ist besser, wenn 4,5 da sind als 4,15 Kräfte irgendwie im Jahresschnitt. Aber da müssen wir differenzierter drauf gucken und diesen Planungsprozess meiner Meinung nach neu aufstellen. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe in der Selbstverwaltung, dass wir sagen, wir wollen für gute Qualität in der Pflege einstellen. Und da müssen wir aber auch Planungsinstrumente schaffen und Messinstrumente, die das möglich machen und nicht immer so das Kratzen am unteren Rand befeuern. Das macht ja gar keinem Spaß.
Also müsste unser Ziel eigentlich sein, so habe ich Sie verstanden, dass wir Qualität stärker sozusagen vom Ergebnis her betrachten und Qualität messen, ob ein Behandlungsprozess, ein Pflegeprozess so qualitätsvoll gestaltet ist, mit welchem Personaleinsatz auch immer. Diese Frage muss man natürlich dann auch beantworten, aber immer betrachtet auf das Ziel der Behandlung des Pflegeprozesses, gelingt es also, die Menschen idealerweise in einen Zustand zu versetzen, die Patientinnen und Patienten, der erwünscht ist und der vergleichsweise dann positiv ist. Also müssen wir da ein Stück weit anders denken. Wir bewegen uns ja, ich will es nochmal sagen, leider ja eher in eine entgegengesetzte Richtung, weil man offensichtlich diese Herausforderung, Qualität in einem Prozess zu messen oder Qualität vom Ergebnis her zu betrachten, dass das zu komplex ist, zu unscharf möglicherweise, zu schwierig. Sehen Sie da Möglichkeiten, dorthin zu kommen?
Ja, also ich denke, erstmal muss man das Rad ja vielleicht gar nicht so neu erfinden. Es gibt ja wirklich Konzepte, auf die man schauen kann, die gewisse Qualitätsindikatoren hervorbringen. Das ist natürlich ein wissenschaftlicher Streit, der auch stattfinden muss. Also wirklich kernwissenschaftlicher Streit in den Pflegewissenschaften. Und ich glaube, da ist auch das letzte Wort unter den Experten noch nicht gesprochen. Also zumindest habe ich das so in Projektanträgen, wo es dann auch mal um Pflegequalität und wie messen wir das aus Routinedaten und so ging. Da gibt es, glaube ich, noch viel Diskussionsbedarf, was jetzt die tatsächliche Ausgestaltung angeht. Aber das dass es da grundsätzlich Ideen gibt und Veröffentlichungen dazu, wie sowas aussehen kann, das schon. Also das müsste man einfach auch diskutieren und in den offenen Diskurs geben. Nur wovor ich wirklich warnen würde, ist die Idee, wenn wir jetzt auf diese überregulierte Situation noch Qualitätsindikatoren planerisch draufgeben, ich glaube, dann wird es gefährlich, weil dann verliert man diesen Innovationscharakter und den Freiraum, tatsächlich irgendwas noch gestalten zu können. Das heißt also, entweder gucke ich vom Ergebnis her und versuche mal da iterativ gute Indikatoren zu finden. Auch da das Werben dafür, dass man die vielleicht nochmal hinterfragen kann und agil gestaltet. Nicht die einmal festgelegten Indikatoren immer fortschreiben, sondern zu sagen, das hat gut funktioniert, das hat nicht gut funktioniert. Diese Agilität geben wir uns ja häufig nicht, sondern wir zementieren etwas und im Nachgang fügen wir noch etwas hinzu, das dann die Zementierung vielleicht weiter regulieren oder korrigieren soll. Davor würde ich auch waren. Das heißt, wir brauchen ein qualitätsbezogenes Denken und Indikatoren, die wir regelhaft hinterfragen und vielleicht auch mal wieder abschaffen oder erneuern. Und dazu brauchen wir aber dann auch den Freiraum, dann frei wählen zu können, wie viele Menschen, in welcher Qualifikation schicke ich dann eigentlich in diesen Raum. Und das ist eine Frage des Pflegemanagements und auch einer empowerten Pflege, die dann sagt, aha, da brauche ich eine differenzierte Pflegekraft, die akademisch total fit ist, die da irgendwie als Leitfigur auftritt. Oder da brauche ich die. Aber da braucht es dann Gestaltungsraum, auch den Vertrauen meiner Meinung nach darin, dass die Menschen, die am Bett sind und die mit den Patienten arbeiten, auch die Fähigkeit haben, das auszugestalten. Wenn wir da zu viel reingreifen, dann ist es so ein bisschen wie bei David gegen Goliath und wir zerren dann wirklich den Innovationsriesen fest, den wir eigentlich zum Beispiel im Bereich der Pflege meiner Meinung nach haben.
Ich würde jetzt gerne mal ein Stück weit vom Personal den Blick auf das Krankenhaus insgesamt und die Fähigkeit von Krankenhäusern richten, gute Arbeit zu leisten, gute Versorgung zu organisieren. Wir haben ja seit vielen Jahren die Debatte in Deutschland, haben wir zu viele Krankenhäuser, zu viele kleine, sollten wir stärker zentralisieren. Jetzt gibt es die Regierungskommission, über die man auch unterschiedlicher Meinung sein kann, was man da jetzt erwarten darf an Lösungen und an Vorschlägen. Wie ist Ihr Blick auf die Krankenhausstruktur in Deutschland, auch was die Diskussion angeht, große Krankenhäuser, gute Krankenhäuser, gute Qualität, kleine Krankenhäuser eher schwierig, was die Qualität angeht und auch vielleicht die Attraktivität für die Mitarbeiter dort zu arbeiten. Kann man das so differenzieren? Die Krankenhausgesellschaft hat sich ja vor Jahren ein Stück weit das Leitbild regionaler Versorgungsnetzwerke gegeben, wo wir sagen, wir dürfen eigentlich nicht mehr auf das einzelne Krankenhaus schauen, sondern wir müssen uns anschauen, wie wird eigentlich Versorgung in Regionen organisiert, auch zum Teil über Sektorgrenzen hinweg. Wie müssen wir Krankenhausstandorte, die auch zu unterschiedlichen Versorgungsstufen gehören, wie können wir die enger zusammenbringen, mehr Kooperation organisieren, weniger Wettbewerb, der ja oftmals auch ein ruinöser Wettbewerb sein kann, der vielleicht auch nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten oder der Mitarbeiter ist. Würden Sie sagen, das ist ein Konzept, was auch in die Zukunft tragen kann, oder ist es vielleicht nur eine Alibi-Veranstaltung, um abzulenken von der Diskussion kleine, große Krankenhäuser und der Frage, haben wir zu viele Standorte?
Also ich glaube, dass eine Krankenhausdiskussion immer eine Versorgungsdiskussion ist, gerade im ländlichen Raum. Jetzt komme ich ja aus einem Gebiet, das so eine Mini-Urbanität hat in einer großen Fläche. Also Oldenburg ist ja eine Stadt, aber drumherum gibt es halt auch ganz, ganz viel Flächenland und dann gibt es Richtung Küste jetzt auch nicht mehr unendlich viele Standorte. Das heißt, also ein Freund meines Vaters, der ganz nah an uns dran gewohnt hat in Friedeburg, der war dort Landarzt. Und das sind ja so Gebiete, da ist man 24/7, ist man da Arzt. Und das war mal schon vor 20 Jahren, war das schon ein sehr intensiver Beruf. Und schon da gab es nicht viele Versorgungsstrukturen. Das heißt, wenn wir jetzt Krankenhaus denken, meinetwegen da im nordwestlichen Raum, denken wir auch immer die Versorgung in die Fläche eigentlich mit. Und nachdem er nicht mehr dort Landarzt war, gab es wirklich Probleme, diese Stelle dort nachzubesetzen. Das heißt, häufig bleibt dann so das Krankenhaus ja auch so der Leuchtturm der Versorgung und so die letzte Sicherheit für Gesundheitsversorgung in ländlichen Räumen. Und ich glaube, das ist nicht jetzt der Aufhänger zu sagen, nein, wir brauchen aber jedes kleine Krankenhaus dann doch, weil das der Fall ist. Sondern wir müssen uns überlegen, welchen Bedarf gibt es eigentlich? Und da gibt es einen differenzierten Bedarf im stationären Bereich, aber auch im ambulanten Bereich. Und diese vernetzte Versorgung, also diese Integration zwischen beiden, führt ja für den Patienten eigentlich zu einem optimalen Ergebnis. Dass er eben nicht vielleicht mal dann kurz in der Stadt im Krankenhaus ist und danach weiß keiner genau, wer dann übernehmen soll, sondern dass man diese Versorgung auch wirklich gut organisiert. Vielleicht bis hin bei komplexen Fällen im Sinne eines Case-Managements. Das heißt, wenn wir jetzt auf Krankenhausplanung der Zukunft gucken, ist es natürlich genau richtig, auf regionale Netzwerke zu schauen, in denen die Krankenhäuser eine wichtige Rolle haben, vielleicht auch eine koordinierende Funktion, damit man diesen Patientenprozess überhaupt gut abbilden kann. Und das bedeutet in vielerlei Hinsicht Kooperation. Einmal natürlich zwischen Standorten. Das habe ich so erlebt, dass gerade im Bereich Norddeutschland häufig, wenn man mal ins Gespräch geht über so eine Portfoliosteuerung, zum Beispiel eine Uni sagt, ja prima, die hochdifferenzierten Fälle gerne zu uns. Die einfachen sozusagen, die man aber standardisiert und viel machen kann, aber auch in guter Qualität machen muss, die können wir sozusagen in Kooperation dann mit kleineren Häusern erbringen, sodass dann der Standort für das Leistungsniveau, das er hat und die Kapazitäten, die er hat, optimal ausgelastet wird. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Kommunikationsprozess, der eine Planungsaufgabe beinhaltet, die wir lösen müssen. Es gibt ja die Idee, dass man das mit Leistungsgruppen macht, wie in Nordrhein-Westfalen. Aber wichtig ist zu überlegen, nicht brauchen wir das große Haus oder das kleine, sondern was können wir an welchem Standort gut erbringen. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dass vielleicht mal der eine Standort einen Portfoliobestandteil abgibt, weil er weiß, dass er seine Existenz gut sichern kann aus den neuen Feldern, die er dann mit einer höheren Schlagzahl auch in sehr guter Qualität dann weiterhin erbringen wird.
Ist die viel diskutierte Finanzierungsreform im Bereich des DRG-Systems, wo es ja darum geht, auch ein Stück weit diesem Hamsterrad-Effekt zu entkommen, in dem die Krankenhäuser sich sehen, indem sie immer mehr Fälle behandeln müssen, um letztlich ihre gesamte Kosten auch zu refinanzieren, und die Reformdiskussion mit Blick auf, wir brauchen eigentlich eine Art Vorhaltefinanzierung. Ist das ein Stück weit die Voraussetzung, um dieses kooperative Denken und Handeln eigentlich in Gang zu setzen, weil man eben nicht mehr um den einzelnen Fall in Anführungszeichen kämpfen muss und einen Wettbewerb führen muss? Und zweite Frage dazu, können Sie sich vorstellen, dass die Kooperation auch so weit gehen, dass man auch personell sich ein Stück weit austauscht, ergänzt, weil wir haben ja vielfach auch die Diskussion, dass behauptet wird, ja, die Attraktivität von kleinen Krankenhäusern, wenn sie denn dann wie Sie es eben auch ein Stück weit formuliert haben, eher so die einfacheren Fälle behandeln, ist für diejenigen, die dann den Arztberuf gewählt haben oder vielleicht auch hochqualifizierte Pflegekräfte, gar nicht so mehr gegeben. Die würden dann solche, nennen das jetzt mal so, abgespeckten Krankenhausstandorte, die sich sehr stark auf die einfacheren Fälle konzentrieren, gar nicht mehr als attraktiven Beschäftigungsort erleben. Also müssen wir uns da auch was einfallen lassen, wie wir vielleicht über Personalrotation und Ähnliches da ein Stück weit diese Kooperation wirklich über die reine Patientenversorgung hinaus noch ausbauen?
Personalrotation war tatsächlich auch eine Forderung der jungen Leute in diesem Bootcamp. Und die haben das sogar noch ein Level weiter gedacht. Die haben gar nicht nur gesagt, ich möchte attraktive Fälle oder komplizierte Dinge sehen an der Uniklinik und dann gleichzeitig auch an anderen Standorten sein. Was es übrigens an manchen Standorten ja schon seit ganz langer Zeit gibt, diese Art Rotation innerhalb eines Verbundes in der Assistenzarztausbildung. Zumindest kenne ich das. Sondern die haben das sogar in die Richtung formuliert, dass sie gerne das noch mit intersektoraler Flexibilität gerne hätten. Dass man sagt, ich kann Krankenhausarzt sein und ich kann auch im Bereich der ambulanten Versorgung arbeiten. Das hat ja ganz unterschiedliche Anspruchslevel und Zeitorganisationsfaktoren, die damit eine Rolle spielen. Wann arbeite ich Schichtdienst oder nicht? Und es wird insgesamt, glaube ich, als sehr attraktiv wahrgenommen, wenn man auch nochmal einen Wechsel hat im Betätigungsfeld. Also wenn man nicht eine Sache immer standardisiert machen muss, sondern wenn man sagt, ich profitiere auch mal davon, dass ich in der ambulanten Versorgung mit einem dichteren Patientenkontakt über lange Zeit was nachverfolgen kann. Aber ich habe auch sozusagen das Erfolgserlebnis, dass ich dann auch nochmal ein paar tolle OPs machen kann, auch in einer ausreichend häufigen Zahl, damit ich die gut machen kann natürlich. Aber diese Differenzierung des Arbeitsgebietes ist etwas, was ganz, ganz gut, glaube ich, ankommt und sogar also so ein bisschen in so einer thesenartigen Forderung mündete, dass das ein Standard sein muss. Und das könnte uns natürlich auch helfen, wenn man weiß, man kann mit verlässlichen Rotationsmodellen Versorgung sicherstellen an Standorten, die vielleicht dann nicht direkt in der City liegen, weil es trotzdem attraktiv ist und auch nochmal eine schöne Aufgabe ist, dort zu arbeiten.
Ich komme nochmal zu unserem Ausgangsthema zurück, Selbstverwaltung. Sie sind da jetzt dann auch ein Teil der deutschen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Im Wesentlichen gehören da ja dann die gesetzlichen Krankenkassen noch dazu und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, also die Vertreterinnen und Vertreter der Kassenärzte. Vielfach gilt ja die Selbstverwaltung jetzt nicht unbedingt als partnerschaftliche Selbstverwaltung, sondern durchaus auch als Konkurrenten und in einem Widerstreit der Interessen stehend. Kommen Sie mit einer Einstellung, wo Sie sagen, das habe ich genauso auch erlebt, oder kommen Sie da in eine Situation hinein, wo Sie sagen, ich will das erstmal alles wahrnehmen, mir meine eigene Meinung bilden und bin da offen? Was ist da Ihre Situation, aus der Sie kommen? Was dürfen die Kolleginnen und Kollegen der anderen Selbstverwaltungsorganisationen von Ihnen erwarten?
Ja, ich glaube, der schöne Vorteil, den ich habe, ist, dass ich ganz unterschiedliche Umfelder beruflich erlebt habe und aus denen heraus immer mit den verschiedenen Gruppierungen auch frei reden konnte, ohne dass ich eine Seite vertreten habe. Das heißt, ich habe da gerade überhaupt keine Berührungsängste und möchte mir das auf jeden Fall erstmal anschauen, wie die Zusammenarbeit ist. Für mich ist der Eindruck einfach so, dass Selbstverwaltung zeigen muss, dass sie die Dinge gut regelt. Deswegen gibt es ja dieses Subsidiaritätsprinzip, dass man denkt, diese Fachgruppen, wenn die sich einigen und natürlich auch konstruktiv reiben, das ist ja richtig und es ist ja genauso installiert, dass es dort gegensätzliche Interessen gibt, an denen sich gerieben werden soll, dass die gemeinsam eine bessere Lösung schaffen, als wenn wir das als staatliches System durchregulieren. Insofern glaube ich, dass die grundsätzliche Idee sein muss, wie können wir optimal zusammenwirken, damit ein Versorgungssetting entsteht für die Zukunft, das nachhaltig ist und dem auch sozusagen die Existenz der Selbstverwaltung gesichert ist in der Zukunft. Also deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass jeder grundsätzlichen Kooperationswillen hat und die spannenden einzelnen Positionen und Themen, wo man dann vielleicht in die Diskussion geht, da freue ich mich drauf und das gucke ich mir natürlich gerne an. Sehr offen.
Ja, wir sind fast am Ende unseres Podcasts. Ich will jetzt aber noch mal nach innen blicken. Sie werden ja dann den Geschäftsbereich Politik und Personal auch leiten, neben Ihrer Funktion als stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Was dürfen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen erwarten?
Also ich glaube, im ersten Schritt jetzt erstmal Kennenlerngespräche. Das ist so der Start, dass wir uns kennenlernen gegenseitig, dass ich weiß, wer macht was, wer hat eine gute Kompetenz für XYZ und dass wir gemeinsam mal drauf schauen, wo stehen wir heute und ich auch ein Bild einsammeln kann, wo möchten jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich gerne hin. Also ich gehe da erstmal offen darauf zu, damit ich das verstehen kann. Der zweite Schritt, was man von mir erwarten kann, ist, glaube ich, immer Dialog, Offenheit, Austausch und konzeptionelles gemeinsames Arbeiten. Und dazu höre ich sehr, sehr gerne direkt Vorschläge und freue mich immer, wenn jemand dieses Wissen, was wir vorhin beschrieben haben, das in der Organisation schlummert, sich traut, dann auch zu formulieren und die Atmosphäre zu schaffen, dass man das kann und dass man das auch sozusagen mit in Handlungen überführt und in Themen und Konzepte. Das ist dann meine Verantwortung und daran möchte ich dann auch gerne erinnert werden, wenn ich das nicht gut mache.
Ja, vielen Dank. Wenn der Arbeitstag zu Ende ist, Frau Professor Neuenmeier, was machen Sie dann, wenn ich die Frage stellen darf, Ihre persönlichen Interessen, was Sie sozusagen nach Feierabend dann tun, um ein Stück weit runterzukommen, wie man so schön sagt, Ausgleich zu haben zu einem anstrengenden Arbeitstag? Können Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben?
Also der große Vorteil, den habe ich jetzt schon entdeckt, für nach der Arbeit ist, ich wohne fast direkt neben einem Park in Schöneberg und jetzt hier in Berlin. Das heißt, ich habe immer die Natur, ich kann raus, das ist für mich wichtig. Und Sport ist dabei sicherlich spielt dabei eine große Rolle, dass man sich einfach auch nochmal bewegt und auch dem Körper mal ein bisschen Abstand gibt vom Arbeiten. Und ich fahre, wie Sie wissen, gerne Motorrad und da werde ich das Berliner Umland sicherlich noch ein bisschen entdecken in der nächsten Zeit und ein wenig umherfahren und da kriege ich den Kopf immer wunderbar frei.
Ja, herzlich willkommen nochmal in der Deutschen Krankenhausgesellschaft und vielen Dank für das Gespräch, Frau Neumeier. Dankeschön.
Danke Ihnen, Herr Gass.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.